Ich möchte uns den Text lesen, der uns heute Abend gegeben ist. Und er steht im Philipperbrief und er wird von Paulus geschrieben. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch Klarheit schenken wird. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen. Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn ich habe es euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Philipper 3, Vers 12 bis 21. Ich habe es gelesen aus Neues Leben übersetzt.
Ja, was haben wir vorhin gehört im Kinderlied? Felsen, fest und stark ist mein Gott. In der Geschichte, wie findet man das richtige Jesuskind, war die Frage. Was haben sie gemacht? Sie sind gefolgt. Sie sind gefolgt, dem Stern nachgefolgt. Das richtige Jesuskind finden, das war das Thema. Das war das Thema, mit Kerzen zu finden, mit dem Stern zu finden. Und Bibel haben wir gehört. Genau das möchten wir jetzt auch für die Erwachsenen auch in dem Zusammenhang betrachten. Ich habe mir über den Text, den der Andi gerade gelesen hat, drei Punkte drüber geschrieben, die ich im Zusammenhang nachher erklären möchte. Zielorientiert, aufgabenorientiert, Christuszentriert leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lebe gerne und bin sehr dankbar über den von Gott geführten Lebensweg bis auf den heutigen Tag und kann sagen, es ist ein guter Weg, den Gott führt. Aber wenn man so im Leben zurückschaut, dann stellt man sich schon die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Weg damals anders verlaufen wäre? Mir selbst geht es ehrlich gesagt in der Adventszeit immer etwas ganz leicht, wankelmütig so. Ich bin gerne hier im Schwabenland und habe viele nette Leute seither kennengelernt. Seit 91 bin ich hier und bin sehr dankbar über die lieben Geschwister um mich herum, über meine liebe Familie, die ich gern um mich herum habe. Und es ist auch sehr wichtig, Gemeinschaft zu haben. Die Gemeinschaft der Gläubigen, der Heiligen, wie es immer wieder der Paulus sagt, wo man wieder gestärkt wird im Wort und auch im Leben. Aber gestattet mir diesen kleinen sentimentalen Ausflug, der mir im Advent immer wieder begegnet. So ein ganz klitzekleines Heimweh nach der alten Heimat. Und wer so auch vielleicht die Entwicklung hat, der weiß, was ich meine. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht, die fangen jetzt nicht unbedingt weihnachtlich an, aber sie zielen am Ende darauf ab. Deswegen erschreckt nicht, wenn die ersten Bilder schwarz-weiß sind. Wollte ich mal fragen, deswegen habe ich so das erste Bild. Wer weiß, was es ist? Frauenkirche, genau. Frauenkirche in Dresden. Allerdings, wer es unten links lesen kann, wer gute Augen hat, es kommt aus dem Bundesarchiv. Ein Bild von 1946 nach dem Krieg, kurz danach. 1, 2 nochmal. Ja, so sah es dann auch noch aus. Irgendwie auch ein Symbol. Eine Schafherde vor der zerstörten Kirche. Sie waren die Schafe, die keinen Hirten hatten. Bild weiter. Martin Luther stand noch davor, ist die evangelisch-lutherisch-sächsische Kirche auch. Ich stehe hier und kann nicht anders, ich komme später nochmal drauf zurück, deswegen die Bilder. Und so kenne ich sie auch noch als Kind, als Schüler, wenn man nach Dresden gefahren ist, dran vorbei. Und das nächste Bild kannst du auch nochmal zeigen. Und so, die Rabbis davor, dahinter die zerstörte Frauenkirche. Und was mich immer fasziniert hat, das Bild habe ich, wenn ich an Frauenkirche denke, habe ich diese Ruine vor mir und drauf diese wachsende Birke. Da sind Bäume drauf gewachsen. Ich habe mir als Kind immer gefragt, wie kann ein Baum auf einem Steinhaufen wachsen? Ohne Humus, wo kriegt er die Kraft drauf, auf dem Steinhaufen zu wachsen? Vielleicht auch in Symbolik. Nochmal eins weiter. Was kann aus so einem Steinhaufen werden? Nochmal ein Bild weiter. Die wieder aufgebaute Frauenkirche. 2005 wurde sie eingeweiht. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Und wer wissen will, was ich meine, das ist jetzt das nächste Bild vielleicht, ein bisschen das, was so abendlich beleuchtete Kirche und so der Markt. Und wer nochmal eins weiter geht, das sind wir in der Zeit, wo man vielleicht gern mal da sein wird. Dieses Jahr ist es allerdings auch nicht, findet es auch nicht statt, aber sonst so. Der Striezelmarkt in Dresden, im Hintergrund sieht man die Frauenkirche. Kannst du das Bild ja vielleicht mal kurz lassen, weil das letzte Bild vielleicht einladend dafür ist, gerne mal in der Advents- und Weihnachtszeit dort zu sein. Vielleicht auch mal in Chemnitz, Annaberg, Schneeberg, auch die Weihnachtsparade, die Bergmannsparade mal wieder zu sehen. So gemütlich so eine Thüringer Roster vom Grill zu essen oder so ein Stück Mohnstriezel. Oder in Dresdner Christstollen von Hand gemacht, nicht aus so einer Packung so, obwohl ich, wenn ich an die Waage denke, es gut ist, wenn er weit weg ist und ich da nicht in der Versuchung drin bin. Und vielleicht im Anschluss, das ist so ein bisschen noch mein Bild, nach so einem Striezelmarkt in Dresden noch ein Adventskonzert in der Frauenkirche zu besuchen und am liebsten mit Ludwig Güttler, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ein Trompetensolist, Professor für Musik, der genial Trompete spielen kann. Und was er war einer der Mitbegründer des Wiederaufbaus der Frauenkirche. Vielleicht mal bis dahin für die Bilder. Ludwig Güttler war einer der führenden Köpfe und Organisatoren, damit das überhaupt hat wieder entstehen können. Und denkt ja nicht, das wäre so einfach vonstatten gegangen. 1945 wurde die Kirche zerstört und im Oktober war das, vor 15 Jahren wurde sie wieder eingeweiht am 30.10.2005. Mit Hilfe einer einzigartigen weltweiten Bürgerinitiative wurde sie wieder aufgebaut und konnte eingeweiht werden. Wahrzeichen natürlich des barocken Dresdens, Elbflorenz, wie man es nennt. Und es ist nur ein Aspekt daraus, dieses Kuppelkreuz, wo wieder oben drauf steht, ist auch ein Symbol für die Versöhnung. Weil das hat ein Sohn, ein Schmied, ein Kunstschmied aus England gemacht, dem sein Vater hat damals mit Dresden bombardiert. Und ist ein Zeichen der Versöhnung, dass sie das Kreuz wieder gestiftet haben, die Veteranen, die Kriegsveteranen, damit das wieder hell erstrahlen kann. Und denkt nicht, es wäre einfach gewesen, 10% der Öffentlichkeit waren am Anfang dagegen. Er war dafür und 90% waren gegen den Wiederaufbau in Dresden. Und der größte Widerstand, der kam aus der sächsischen evangelischen Landeskirche. Und ihre Vertreter wollten keine neue Frauenkirche, weil sie dem heutigen Glauben nicht entspräche, sagten sie, weil das Geld besser für Hunger in der Welt verwendet werden sollte, was natürlich auch verständlich ist. Und ein Superintendent, der schrieb sogar, diese Ruine, die ist mir lieb geworden. Später bei der Einweihung sprach der damalige Bundespräsident Horst Köhler, wer die Zuversicht verloren hat, der gewinnt sie wieder beim Anblick der wiedererstandenen Frauenkirche. Und damit sind wir auch schon mitten im Text von Paulus. Dem Ziel nachjagen überschreibt es die Neue Leben-Übersetzung, aus welchen der Andi uns vorgelesen hat. Welches Ziel? Ludwig Güttler hatte mit der Initiative das Ziel, diese Kirche wieder aufzubauen. Welches Ziel habe ich im Leben? Auf welches Ziel gehe ich zu? Paulus will nicht behaupten, er hat es geschafft. Er habe alles erreicht und alles ergriffen. Paulus jagt dem Ziel nach, läuft auf das Ziel zu, will es ergreifen. Er meint nicht, ich hab's. Er ist nicht überzeugt, es schon in den Händen zu halten, und doch schaut er auf Jesus Christus. In ihm und durch ihn kann er es erreichen, nicht im Anblick auf sich selbst. Zielorientiert. Paulus stellt sich als einer dar, der auf der Laufbahn dem Ziel entgegenläuft und versucht durchzuhalten und den Preis zu gewinnen. Er hat eine Aufgabe, aufgabenorientiert. Ich denke, man sagt so in der Mitte des Lebens, so zu meiner Generation. Aber persönlich denke ich, die meiste Zeit, die habe ich hier auf der Erde hinter mir. Und möchte mich im Anblick einer runden Zahl nächstes Jahr nicht so auf das Leben hier, sondern immer mehr auf die Ewigkeit vorbereiten. Das Wirken Gottes in unserem Leben schließt ein intensives Beteiligtsein mit ein. Ein Miterleben keineswegs aus. Das hier in unserem heutigen Text verwendete Bild vom Verfolgen des Zieles im Wettkampf bringt es treffend zum Ausdruck. Das Ziel verfolgen, zielorientiert, und das Ziel ergreifen beschreiben zwei Abschnitte einer Haltung, die fortwährend der Tätigkeit und das endgültige Ergreifen, die Aufgabe sozusagen. Es sind viele Entscheidungen im Leben zu treffen, die große Tragweite haben. So ist, denke ich, die Schulwahl eine wichtige Entscheidung. Auf welche Schule geht das Kind, der Jugendliche? Die Berufswahl ist entscheidend. Ganz entscheidend die Partnerwahl. Auch entscheidend Wohnortwahl und die Wahl, wo will ich leben, was will ich erreichen, was gibt mir die richtige Lebensgrundlage. Aber die allerwichtigste Wahl und Entscheidung ist das Ergreifen oder auch Nicht-Ergreifen des Glaubens an Jesus. Es gibt keine wichtigere Entscheidung im Leben als die Entscheidung für oder eben nicht für Jesus. Der Herr drängt sich nicht auf, aber er steht vor der Tür und klopft an. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wendet eure Herzen nicht ab von mir. Hört auf meine Stimme, die Stimme des guten Hirten, der euch heimbringt. Und dort, wo ihr nicht selbst gehen könnt, werdet ihr getragen. Ich will euch tragen mit Händen so lind. So weich, so behutsam wie ein Vater sein Kind, könnte man es heute übersetzen. Und so kann man das Leben wie ein Marathon oder wie eine große Baustelle betrachten. Nach dem anfänglichen Hadern und im Zweifel geht das los, der Marathon, die Baustelle. Ich kenne mich im Marathon nicht aus, aber wir können es als Bild für unseren Lebenslauf nehmen. Voller Kraft, wenn es beginnt, wenn es läuft, wenn es losgeht, wenn es läuft, dann läuft's. Und dann kommen Schwierigkeiten, die man beim Laufen mit der Zeit bekommt. Da schmerzt vielleicht einen der Fuß oder schmerzt im Laufe der Zeit. Es geht vielleicht nicht so, wie man denkt. Welchen Weg soll ich gehen? Wo soll ich abbiegen? Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann gibt es wieder einen Wegabschnitt, an dem es vorangeht. Man denkt so, alles ist in Butter, so kann es weitergehen. Aber dann kommen die Berge. Dann kommen im Leben Schwierigkeiten, ein Baustopp auf der Großbaustelle, eine Krankheit, vielleicht eine Pandemie. Die verhindert den Weiterlauf. Man muss lernen, damit umzugehen. Und dann geht es weiter. Vielleicht anders als vorher. Vielleicht langsamer. Aber irgendwann ist vielleicht die Störung auch vorbei. Es kommt ruhigeres Fahrwasser, Wind in den Segeln. Wie von allein segelt es sich. Oder es läuft sich wieder leicht. Und dann ist man vielleicht nicht mehr so ganz jung und merkt, meine Kräfte sind begrenzt. Man muss sagen, auf dieser Welt bist du vielleicht gut vorangekommen, Gott sei Dank, aber Kräfte sind begrenzt. Und ich bin auch nicht mehr so stark wie früher, andere können es besser. Aber ich bin mehr und mehr, merke ich, auf Gott angewiesen und muss Vertrauen lernen auf ihn. Das ist eine Aufgabe, aufgabenorientiert. Vers 12 heißt es, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Paulus, nicht, dass ich schon alles erreicht habe oder ergriffen habe, wie es eine andere Übersetzung lehrt, zeigt an, dass die Handlung noch nicht ganz vollzogen ist. Paulus ist noch dran. Es geht um die Vollendung, die mit der Auferstehung geschenkt wird. Das Wirken Gottes in unserem Leben schließt unser aktives und intensives Beteiligtsein mit ein. Und durchaus unser auch oft anstrengendes Miterleben keineswegs aus. Das hier verwendete Bild vom Ziel im Wettkampf bringt es zum Ausdruck. Das Ziel verfolgen, beschreiben eine aktive Handlung, eine immer fortwährende Tätigkeit und das endgültige Ergreifen. Paulus stellt als Aufgabe zu laufen in der Kampfbahn, die dem Ziel entgegenläuft. Das ist aktiv, das ist auch Anstrengung. Das ist Aufgabe, die uns nicht immer in den Schoß gelegt wird. Und nie wird beschrieben, dass es ein Easy-Spaziergang wird. Ja, Jesus nennt es bis zur Selbstverleugnung, wer mir nachfolgen will. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In Vers 13 heißt es, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Und jage dem Ziel nach, dem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, so übersetzt es Luther. Aufgabe und Ziel verschmelzen in diesem Vers in Christus. Und der Andi hat es für uns gelesen in der Neue Leben-Übersetzung. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Der Anfang dieses Verses, liebe Brüder, liebe Freunde, in der anderen Übersetzung des Paulus will bekräftigen, dass Paulus sich nicht selbst in einer Klasse als die restlichen Gläubigen sieht. Das ist ja immer wieder auch unter Christen verbreitet, dass da eine Hierarchie geben muss. Da gibt es die Einfacheren und die Höheren, da gibt es die ohne Titel oder die mit Titel, die es weit gebracht haben. Und man muss auch bedenken, es gibt keine Klasse, wie wenn man es beim Fußball einstufen will. Da gibt es keinen, der Dorfliga spielt und keinen, der in der Bundesliga ist. Paulus gebraucht deshalb die Aussage, Brüder, Freunde, wir sind auf einer Ebene. Und wer das sagt, halt mal, Bruder ist ja eine andere Beziehung als Freund. Aber wer steht dir näher? Manchmal der Bruder und manchmal der Freund. Und wer sagt, Blut ist stärker als Wasser? Dem antworte ich, welch ein Freund ist unser Jesus, der mit seinem teuren Blut am Kreuz von Golgatha für uns als Freund starb? Es gibt nur einen Unterschied von Menschen, nämlich die Entscheidung, mit oder ohne Gott leben zu wollen, in Christus oder eben nicht in Christus zu sein, wie es der Korintherbrief beschreibt. Wenn du in Christus bist, so bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und alle, die die Herkunft, die vielleicht studiert haben, die anderen vielleicht auch nicht studiert haben und uns ansehen haben und nicht, sagt der Vers 7, vorangegangen. Früher, so schreibt Paulus, hielt ich all die Dinge für wichtig, aber jetzt betrachte ich sie für wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, andere Übersetzung als Kot, als unnütz, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Und der Paulus war einiges vorher, war sogar Pharisäer. Er hat es ganz weit gebracht. Das bedeutet aber, Paulus lebt in Christus zielorientiert und nicht problemorientiert. Ich habe gestern mitten in der Vorbereitung am Samstag noch ein bisschen im Garten gewerkelt. Ich habe es mittlerweile gerne, wenn man so ein bisschen in Gedanken irgendwas Praktisches macht, da kommen einem immer die besten Gedanken. Noch habe ich dann nicht gerade das Schönste gemacht, weil mein Arbeitskollege, der hat einen Bierhof und der hat mir einen Hänger voll Mist vorbeigebracht. Und den haben wir noch gebraucht für unseren Garten, weil wir ja mit der Schwiegermutter zusammen einen kleinen Garten haben, wo wir selbst was anbauen. Wir wollen keinen künstlichen, sagt der Laie, oder mineralischen, sagt der Fachmann, Dünger verwenden, sondern einfach nur natürliche Sache. Deswegen hat er mir das vorbeigebracht. Und da hole ich mir oder er bringt mir so einen Hänger vorbei. Den habe ich gestern abgeladen und dabei gedacht, alles, was wir uns aufbauen, ist am Ende gar nichts wert. Paulus sagt, Dreck, Kot, Mist, wie ein Haufen Mist liegt alles da. Baumeister Georg Bär, der damals erstmalig die Kirche aufgebaut hat in Dresden, die nach dem Krieg in Schutt und Asche lag. Alles war umsonst, alles kaputt, jede Arbeitsstunde, jeder Meißelschlag der Steinmetze war wertlos, wie die Ruine der Frauenkirche bezeugte. Wir haben es gehört, die Worte des Superintendenten, ihm gefalle die Erinnerung besser an die Ruine, als das andere, wieder Gottesdienste zu halten. Tot war das einst große Gebäude Dresdens. Nichtssagend war dieser Schutthaufen. Und doch ist es mir als Kind und später geblieben, wie ich es schon gesagt habe, wie man es auf die Bilder gesehen habe, diese darauf wachsenden Bäume, die Birken, die irgendwas jetzt im Nachhinein für mich angekündigt haben. An die kann ich mich erinnern. Da habe ich mich gefragt, wie können Bäume, wie ich schon sagte, auf so einem Schutthaufen wachsen, ohne Humus. Viele Menschen geht es so wie das Bild von ihrem Leben. Am Ende, da steht der Schutthaufen da. Wo man menschlich denkt, das hat doch keinen Wert, das ist alles umsonst. Paulus sagt im Vers 18, den ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut, unter Tränen sogar, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, die sie schämen müssen und denken an nichts anderes als ihr Leben hier auf der Erde. Deshalb finden sie selbst den Schutthaufen am Ende noch schön, was ich alles geleistet habe. Aber wenn du zu Jesus findest, wenn du zu ihm gehörst, kann aus dir ein neuer Mensch werden. Und du wirst nicht dem Tode preisgegeben. Gott hat Großes mit dir vor, wenn du ihm vertraust. Du darfst Großes erwarten, dass aus Kuhmist wieder wertvoller Humus wird, zum Beispiel, der wieder den Pflanzen nachher Wachstum schenkt. Dass aus dem Schutthaufen, den dir im Leben schon passiert ist, den du vielleicht schon selber fabriziert hast, dass was Neues entsteht. Wer hätte nicht geglaubt, dass diese Ruine eines Tages mit dem Bulldozer weggeschafft und ein neues Luxushotel oder eine Einkaufspassage in bester Lage drauf gebaut wird. Es gab sicherlich diese Überlegungen. Sondern, vielleicht habt ihr es gesehen, wer mal da war, damals beim Umbau, sondern in Regalen Stein für Stein sortiert, nummeriert, gelagert und später wieder einen alten Platz verbaut wird. Und heute steht diese Kirche da. Und Martin Luther als Denkmalsstatue davor, vielleicht symbolisch, als ich stehe hier und kann nicht anders. So hat es Luther auch bezeugt vor dem Reichstag in Worms. Er musste die Wahrheit sagen, weil er Christus erkannt hatte und ihm vertraute und nicht den Problemen, die sich vor ihm auftürmten, auch nicht der Konsequenz vor der anwesenden kirchlichen Obrigkeit. An dies mussten wohl die damaligen Begründer des baulichen Reformierens der Kirche auch gedacht haben. Auch Paulus war zu der Zeit, als er diesen Brief schrieb, im Gefängnis. Die, welche den Wiederaufbau begannen, waren in der Situation. 90% der Dresdner dagegen. Die evangelisch-lutherisch-sächsische Kirche dagegen. Es waren respektable und nachvollziehbare Gründe da, die es mit Argumenten zu entkräften galt. Güttler hatte von Anfang an gesagt, wenn wir die Kirche nicht im Boot haben, werden wir scheitern. Die Weichenstellung war sicherlich die wichtigste. So war das erste Wunder auf dem langen Weg die Zustimmung damals der Landessynode der evangelisch-lutherischen Kirche in Sachsen zu erhalten. Und sie wäre nicht möglich gewesen ohne das theologisch begründete Votum des damaligen Landesbischofs Johann Hempel. Er sagte dabei den wohl wichtigsten Satz, dass es nicht vorrangige Aufgabe der Kirche und damit der Christen sei, Wunden offen zu halten, sondern Wunden zu heilen durch unseren Heiland. Vers 20, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus der Herr lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf die Rückkehr unseres Erlösers. Wir haben heute Morgen im Gottesdienst gehört, der zweite Advent steht symbolisch für das zweite Kommen unseres Herrn. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper, unseren Schutthaufen, unsere Ruine verwandeln in einen verherrlichten Körper, dass er diesem entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich über alles unterwirft. Auch der Mensch, der zu Jesus Ja sagt und erlöst ist, muss im irdischen Leben immer noch mit der Vorherrschaft des Bösen in dieser Welt rechnen. Ja, wir müssen kämpfen, den guten Kampf des Glaubens und benötigen dazu eine Rüstung. Die Waffenrüstung Gottes, wie es im Epheser 6 beschrieben ist. Sonst schaffen wir es nicht. Nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit der Waffenrüstung umgürtet und in seiner Kraft bis zum Ziel. Darum wird Erlösung erst vollständig sein, wenn dieser natürliche Leib verwandelt wird in den Geistesleib, der Jesus ähnlich geworden ist. Steht es in Römer 7, 24 und 25. Am Ende unseres heutigen Abschnittes weist Paulus auf die umfassende Herrschaft Christi hin. Das alles, dieses Vers gemeint mit dem All, das Universum, alles jemals, was geschaffen worden ist. Christen glauben, dass ihr Herr, Herr der ganzen Welt ist. Und dass er wiederkommen wird. Manchmal möchte man ja daran zweifeln, ob Gott durch Jesus Christus wirklich jedem gestorbenen Menschen zum Gericht oder zum Leben aus dem inzwischen unzählig gewordenen Gräbern aufwecken wird. Hat Jesus aber die Kraft, sich das ganze All unterzuordnen, dann muss es ihm ein leichtes sein, die Menschen, die durch ihn geschaffen wurden, noch einmal ins Dasein zu rufen. Wir lesen im Psalm 139, welches Zeugnis gibt, dass Gott uns alle persönlich bekannt hat. Ehe wir im Mutterleib gebildet worden waren, deshalb können wir Christen auch nicht für die Abtreibung sein, egal unter welchen Voraussetzungen. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, dass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich alles unterwirft. Er braucht nicht viel in deinem Leben am Ende übrig bleiben. Nur die Mitte sucht er, an der sich alles ausrichtet. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, haben wir vor uns gerade gesungen. Er weiß um uns, auch nach unserem Tod, und kann uns neu erschaffen bei der Auferstehung der Toten. Wohl dem, der sein Leben mit ihm, mit Jesus als Mittelpunkt ausgerichtet hat. Ich möchte schließen mit einer Baustellengeschichte der Frauenkirche von Peter Hane. Zufällig leite ich ab, von Gott zugefallen war Peter Hane mal an einem Tag in Dresden. Und zwar hatte er einen ganz anderen Termin, er war ja damals auch Kolumneschreiber für die Bild-Zeitung. Und da schreibt er, unvergessen jener Sommertag 1995. Ich hatte einen Termin beim sächsischen Justizminister Steffen Heidmann, der in jenen Monaten auch das Innenressort führte. Für ihn als Mitglied des Stiftungsrates der Frauenkirche Dresden war kurzfristig eine Begehung der Baustelle angesetzt worden. Und ich als bekennender Frauenkirchen-Fan bat, dabei sein zu dürfen. Mitten in dieser Besprechung lauter Schrei auf der Baustelle. Alle rannten ins Zentrum der Ruine. Ein Arbeitsunfall, ist was passiert? Verletzte, Tote. Doch die Männer lagen sich in den Armen und zeigten fassungslos auf den Boden. Soeben hatte sich unter den Trümmern der Vermessungspunkt gefunden, von dem aus Georg Bär mittels eines hölzernen Pflockes den gesamten Bau damals beim Erstaufbau abgeschnürt hatte. Es war offensichtlich, obwohl aus Holz bestehend, war die zentrale Mitte der Kirche der Fixpunkt auch für die kommenden Baumaßnahmen in jenen Katastrophentagen des Februars 1945 trotz Feuers und Hitze erhalten geblieben. Eines der vielen Wunder, die sich um dieses wunderbare Bauwerk ranken. Kirche steht für Versöhnung heute. Diese Kirche steht auch für Neuanfang. Die Kirche steht für den lebendigen Gott, sagt Peter Hane, der das Leid der Menschen teilt. Die Mitte ist es, die alles entscheidet. Das Zentrum ist der Herzschlag. Um die Mitte dreht sich alles, nur von ihr aus lässt sich Maß nehmen. Welch ein Symbol in Zeiten der Maßlosigkeit, die unsere Gesellschaft in eine tiefe Sinn- und Identitätskrise gestürzt hat. Die Mitte verlieren heißt die Menschlichkeit verlieren. Ich denke da immer wieder an das Wort Jesu, gesprochen im Anblick des Jerusalemer Tempels, der über seine Jünger sagt, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Lukas 19. So leitete Baumeister Burger viele Andachten mitten in der Baustelle mit Steinmetzen, die zum Teil keine Christen waren. Es war sehr bewegend zu sehen, wie diese Männer Tränen in den Augen hatten, als sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Choräle sangen, die sie in ihrer Kindheit gelernt hatten. Und heute für Dresden kein Wirtschaftstempel, keine Bank ragt als Wahrzeichen in die Wolken. Es geht um mehr als um schöne Steine und atemberaubende Architektur. Es geht um Leben, es geht um Steine, die predigen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, haben wir gesungen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre zu dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Alles gehört dir.
It's your breath. hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great.
Danke, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen. Und dass wir wissen, dass du kommen wirst nach deiner Verheißung und alle Menschen dich sehen werden, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist. Dass wir ein Ziel haben, auf das wir schauen können. Dass wir unser Leben auf dieses feste Fundament, auf diesen Mittelpunkt aufbauen können. Und das ist, Herr, was wir oft drauf bauen, Herr, dass es nicht dem entspricht, was du willst. Dass es manchmal auch in einem Schutthaufen endet, Herr. Aber drunter ist das Fundament, bist du, Herr. Und danke, dass wir immer wieder auf das aufbauen dürfen, immer wieder zurückfinden dürfen zu dir, Herr. Und danke, Herr Jesus, dass wir am Advent auch immer wieder auf deine Ankunft warten dürfen, Herr. Ganz besonders in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und danke, dass du kommen bist, nicht in Wohlstand und Reichtum, sondern in Niedrigkeit und Armut, Herr. Bist du gekommen, damit die Menschen, die dich finden, das Leben finden, Herr. Und hab dir Dank, dass es auch heute noch geschieht, diese Wunder, dass Menschen zu dir finden, dass sie bei dir in den Stern von Bethlehem erleuchtet werden und eine ewige Heimat bekommen dürfen. Hab dir Dank, dass wir es finden durften in unserem Leben. Hab dir Dank für alles Durchtragen, alles Begleiten in unserem Leben, Herr. Und danke, dass du auch jetzt da bist, in diesem Augenblick. Du weißt, was uns alle im Herzen umtreibt, Herr. Wir möchten es dir hinlegen und dich bitten, dass du uns dahin durchhilft, durch die Nöte, durch die Sorge, die wir jetzt gerade haben. Wir bringen dir all unsere lieben Geschwister, die heute nicht hier sein können. Sei du besonders bei ihnen. Sei doch bei allen, die in Quarantäne oder auch positiv getestet wurden und auch erkrankt sind, Herr. Lass du sie wieder gesund werden, Herr, und schenk du einen milden Verlauf, Herr. Sei doch auch bei allen, die sich in diesen Tagen abmühen über ihre Kräfte hinaus in den Krankenhäusern, in Pflegeheimen, Einrichtungen, Herr, um alles am Laufen zu halten. Danke, dass wir das auch dir anbefehlen dürfen. Und danke, Herr, dass wir ein Ziel haben in unserem Leben. Und lass das uns viele Menschen noch sagen, dass sie es erfahren, dass es wichtig ist, dich kennenzulernen, das Wichtigste im Leben, diesen Mittelpunkt zu finden. Und geh du mit uns in die neue Adventswoche. Und geh du mit uns in die Nacht hinein und erleuchte du uns immer wieder und stärke du uns durch dein Wort, auch in der nächsten Woche, Herr. Und alles, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben, möchten wir in die Worte legen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.